Parallele, wo er so unterwegs ist, der Jona, in die falsche Richtung. Er fährt, anstatt auf Ninive, fährt er auf Tarsis, ist er unterwegs, er kommt dann der Sturm und sie müssen erpfuset und sie müssen dann wecken gehen. Und irgendwo kennen wir das, Sturmstillung, Jesus, wo auch am Schlafen ist und die Jünger müssen dann wecken gehen. Und er fragt sie, was habt ihr, was ist ja los? Kommt Wind und Wellen kommen bedrohen und es wird nachher ruhig. Das ist die andere Parallele, die wir haben vom Jona zu Jesus ins Neue Testament über. Genau. Ich möchte aber an einer ganz anderen Ecke anfangen heute Morgen. Und zwar haben wir, ich habe es in der Einsegnung erwähnt, als Kirche einen Prozess gemacht, einen Zukunfts-, einen Visionsprozess. Und haben dort nach langem Brüten und Beraten und Diskutieren zu einem Satz gefunden, einen Visionssatz, einen Leitsatz, der heisst, miteinander Kirche leben. Das wollen wir, und zwar in einer dreifachen Dimension. Wir wollen miteinander Kirche leben, Beziehung zu Gott, was wir mit dem Ab beschrieben haben. Wir wollen gemeinsam Gott entdecken, ihm begegnen. Wir wollen es als Gemeinschaft tun, im Inn, einander wie in einer Familie unterstützen und fördern. Da gehört alles dazu. Da heisst es mal eins auf die Finger hauen oder irgendwie mal auf etwas hinweisen vielleicht oder jemanden liebevoll in die Arme nehmen, auf dem Weg weiterhelfen, ihn fördern. Und der letzte Bereich oder der dritte Bereich ist out. Wir wollen Menschen im Dorf dienen und sie beschenken. Und genau das ist der Fokus, der letzte, der blaue Bereich, wo wir jetzt in dieser Predigtserie heute starten miteinander. Da haben wir noch ein bisschen mehr umschrieben. Und zwar so, wir setzen uns für die Menschen im Dorf in Hinwil ein und teilen mit ihnen unseren Glauben, unsere Hoffnung und unsere Liebe. Das ist als Kishona Hinwil eines von unseren Herzensanliegen. Wir möchten miteinander Kirche leben, wir möchten miteinander den Menschen im Dorf dienen und sie beschenken. Und darum geht es in dieser Sechser-Serie, die wir miteinander haben. Ich kann euch mal zeigen, wie der Flyer aussieht. Wir sind heute Morgen hier oben am 29. Oktober. Ihr seht, das geht sechsmal durch, bis am Schluss nachher der Höhepunkt kommt. Wenn wir ja schon davon reden, dass wir wenn den Menschen im Dorf dienen und ihnen Glauben, Hoffnung, Liebe mit ihnen teilen, dann ist es nichts wie recht, wenn wir das nachher auch konkret werden lassen. Und zwar am Adventsmorgen, am 3. Dezember. Jetzt schon der Hinweis. Das ist so ein bisschen dein Beitrag oder deine Vertiefung kannst du jetzt schon vorwegnehmen von der heutigen Predigt, wo du darfst, einfach deine Leute, die du in Kontakt bist, wo auch immer sie sind, dass du sie einladest für den Adventsmorgen. Der Flyer kommt gleich, der andere Flyer von der Vision, der ist bereits hinten ausliegend. Bedienen euch da dabei. Genau, das ist also der Höhepunkt der Serie. Jetzt wollen wir aber konkret starten, und zwar eben mit dem, im Alten Testament, wenn wir den Prophet Jona miteinander unter die Lupe nehmen. Ich finde es spannend, dass Gott den Jona ausgewählt hat. Der Jona wohnt in Jerusalem, gehört zum Volk Israel, ist ein auserwählter Prophet. Und er hat von Gott einen Auftrag bekommen. Er soll doch auf Ninive gehen. Aber bevor ich da, muss gerade schauen, wo ich den einblende, die Zusammenfassung, ja, wir schauen es jetzt miteinander an. Damit wir haben jetzt die kunsthistorische Einführung von Joshua haben wir. Jetzt schauen wir mal noch vom Bible Project her, wie sie das zusammenraffen und zusammenfassen. Wir schauen die ersten 2 Minuten, das ist in einer ganz kurzen und prägnanten Art und Weise die Situation vom Jona, wie sie sich präsentiert, kurz zusammengefasst, darf ich bitten, dass wir die ersten 2 Minuten miteinander schauen.
Das Buch Jona, die provokante Geschichte eines rebellischen Propheten, der Gott hasst, weil dieser Gott seine Feinde liebt. Das Buch Jona ist unter den Propheten des Alten Testaments einzigartig, weil es nicht ein Sammelband von Gottes Botschaften ist, die ein Prophet weitergibt. Hier geht es nicht um die Worte, sondern um die Geschichte dieses Propheten, der ein ziemlich gemeiner und fieser Prophet ist. Jona wird im Alten Testament nur ein weiteres Mal erwähnt, und zwar während der Herrschaft von Jerobeam II., einem der schlimmsten Könige Israels. Jona prophezeite ihm etwas Positives, dass er eine Schlacht gewinnen und sein Gebiet an den nördlichen Grenzen Israels zurückerobern würde. Jetzt sollte man wissen, dass auch der Prophet Amos eine Botschaft für Jerobeam hatte, aber Gott durch ihn genau das Gegenteil von Jona vorhersagt. Jerobeam würde all diese Gebiete verlieren, weil er so entsetzlich böse war. Also bevor die Geschichte überhaupt beginnt, sind wir schon etwas misstrauisch, was den Charakter von Jona angeht. Das Buch hat ein schönes Design und steckt voller sprachlicher Parallelen und Symmetrien. Die Geschichten in Kapitel 1 und 3 erzählen uns von Jonas Begegnungen mit Nicht-Israeliten. Zuerst begegnet er einigen Matrosen und dann seinen verhassten Feinden in Ninive. In jedem Teil sehen wir einen fast schon lustigen Kontrast zwischen Jonas Egoismus und der Demut und Buße bei den Heiden. In Kapitel 2 und 4 finden wir Gebete von Jona. Eins davon ist ein Bußgebet. Naja, irgendwie. Im anderen Gebet meckert Jona, weil Gott viel zu freundlich ist. Dieser bewusste Aufbau des Buches passt gut mit dem besonderen Erzählstil zusammen. Die Personen in der Geschichte sind eigentlich ziemlich klischeehaft. Aber die Ironie ist, dass sie genau das Gegenteil von dem tun, was man erwarten würde. Wir haben einen Propheten, einen Mann Gottes, der rebelliert und seinen eigenen Gott hasst. Wir haben die Matrosen, die eigentlich skrupellos sein sollten, aber sie haben weiche Herzen, tun Buße und wenden sich in Demut an Gott. Wir haben den König des mächtigsten, brutalsten Reiches auf dem Planeten. Und er demütigt sich vor Gott aufgrund dieser Fünf-Worte-Predigt von Jona. Und sogar die Kühe des Königs tun Buße. Heute würde man diese Geschichte wohl als Satire bezeichnen. Eine Satire ist eine Geschichte über bekannte Persönlichkeiten, die sich in extremen Situationen befinden. Die Satire kritisiert mit viel Humor und Ironie die Dummheit und den fehlenden Charakter dieser Person. Schauen wir mal rein und sehen, wie das alles zusammenpasst.
Jona in Kurzform. Wer es mal ausführlicher schauen oder sich sonst in biblische Bücher reinvertiefen will, Bible Project und dann einfach das biblische Buch und dann kommst du zu diesen Links an. Der Jona wird geschickt auf Ninive. Ninive ist aber jetzt, gehört nicht zum Volk Israel, gehört nicht irgendwie in die Region, in das Gebiet rein, wo das Volk Israel die Heimen ist. Und das hat mich irgendwie stutzig gemacht. Stutzig in dem Sinn, wenn man das Alte Testament liest, dann geht es immer um das Volk Israel. Es geht immer darum, dass Gott sein Volk beschützt, bewahrt, ihnen sagt, wie es weitergehen soll, ihnen eine Wegweisung gibt, in ganz unterschiedlicher Art und Weise, ihnen Weg bereitet. Aber es ist immer das Volk Israel, das sich darum kümmert. Es wird Platz gemacht für das Volk Israel, wo sie das Land einnehmen, dürfen einnehmen. Andere müssen weichen. Gott hilft ihnen dabei, er unterstützt sie dabei, dass sie Land einnehmen können. Immer Israel, immer sein Volk. Und jetzt schickt Gott, hat Gott immer wieder Propheten geschickt im Alten Testament zum Volk Israel und ihnen gesagt, hört, der Weg, den wir momentan eingeschlagen haben, der ist nicht so günstig, ist nicht so gebig. Ihr müsst euch ändern. Und ihr dürft und sollt euch ändern. Gott wird euch gnädig sein. Das ist immer dann der Schluss von diesen Botschaften. Es ist nicht nur eine Gerichtsankündigung, sondern immer auch der Hoffnungsstimmer und Zusage. Wenn ihr euch ändert, wenn ihr wieder euch zurück zu Gott kommt, dann bin ich mit euch und kümmere mich um euch, ich vergebe euch. Das sind so etwa Grundmuster der Propheten, die sie als Nachrichten von Gott dürfen überbringen. In den unterschiedlichsten Situationen, sei es in Israel selber, sei es dann später auch, wo sie nicht mehr in Israel leben, wo sie in Gefangenschaft sind, um ihnen dort wieder Mut zu geben. Und jetzt gibt es im Alten Testament das Buch von Jona, vom Prophet Jona, und der wird nicht zum Volk Israel geschickt, sondern der wird von Israel auf Ninive geschickt. Ninive, das liegt im heutigen Irak, das ist bei Mosul umeinander, östlich vom Tigrisufer. Dort ist etwa Ninive anzusiedeln. Also nicht im Gebiet von Israel. Dort an soll jetzt Jona gehen und ich habe mich gefragt, warum ist denn das so? Ich bin zum Schluss gekommen, Gott hat einfach schon von Anfang an weg ein riesen Herz gehabt für alle Menschen. Nicht einfach nur, Anführungs- und Schlusszeichen, nur für sein Volk, für das Volk Israel. Sondern er hat von Anfang an weg alle Menschen auf dem Schirm gehabt. Alle Menschen sind ihm ein Herzensanliegen. Er zählt nicht 1 bis 2 Millionen bis im Volk und nachher hört es auf, sondern er zählt, wenn er auf die Erde runterschaut, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, jeder Einzelne. Und jeder Einzelne ist ihm wichtig. Und da sehen wir, ich sage mal, so ein bisschen einen Schimmer, dass Gott wirklich seine Liebe keine Grenzen hat und alles, alle Grenzen, die man bis dahin kennt hat, vom Volk Israel her, dass er das überspringt und seine grosse Liebe da bereits zeigt, indem er den Jona auf das Ninive schickt. Es ist aber nicht eine konventionelle Botschaft, die er dort zu platzieren hat, sondern vorhin ist es erwähnt worden, die kürzeste Predigt ever. Weißt du auch noch gerade, was drin gestanden ist, was Jonas seine Message war?
Ich glaube, in 40 Tagen wird die Stadt umgekehrt.
Ninive wird in 40 Tagen zerstört werden. Das war die ganze Nachricht. Nichts von Umkehr. Es war kein Aufruf, kehrt um. Einzig und allein, in 40 Tagen wird die Stadt zerstört. Wir haben die Ninivejaner nicht erfahren. Sie mussten selber mit dem Schlag kommen, müssen reflektieren, was kann das heissen, was bedeutet das für uns. Und das habe ich auch spannend gefunden. Ein Prophet hat meistens einen solchen Teil, wo er eben sagt, du, so wie er jetzt lebt, nicht gut, ist nicht in Ordnung. Und die Assyrer, die sind, also Ninive hat zum Assyrischen Reich gehört, das muss man vielleicht noch sagen. Genau von der historischen Einordnung her, weder wird wie bei anderen Propheten im Buchtitel die Zeit von seinem Wirken datiert, noch wird der König von Ninive namentlich genannt, was auch atypisch ist für so ein Buch. Aber irgendwo im 7. oder 8. Jahrhundert vor Christus hat das stattgefunden gehabt. Und die Assyrer, die haben wirklich Gas gegeben, also Gas gegeben im negativen Sinn. Die haben expandiert haben sie bis an die Grenzen von Ägypten runter, haben sie Land eingenommen. Und das auf keine schöne Art und Weise. Sie haben alle Städte, oder viele Städte haben sie zerstört, sie haben Menschen deportiert, sie haben sie gefoltert, sie haben sie umgebracht, damit sie ihr Gebiet können erweitern. Das ist das Assyrische Reich. Hauptstadt war Ninive, ist in dem Mosul gelegen. Und das war so ein bisschen die Charaktereigenschaft von dem assyrischen Volk, von den Bewohnern unter anderem von Ninive. Und die Message, die Botschaft von Gott an Ninive ist, Ninive wird in 40 Tagen zerstört werden. Und da kommt jetzt der Jona ins Spiel und heisst, upsla, jetzt müssen wir schauen, kannst du mich noch mal auf den Fisch tun, Matthias, bitte? Der Rapperschwiler Jona-Fisch haben wir da. Genau. Ich denke, den muss ich heute noch mal bringen. Das ist nämlich der andere Bezug, Rapperschwil Jona. Jona, genau. Ist mir auch im Verlauf der Vorbereitungen aufgegangen, dass das auch zusammenhängt. Jetzt sind wir ein bisschen schnell. Nochmal das Fischli. Mal schauen, ob ich dann weiterkomme. Genau, mach dich auf den Weg, geh in eine grosse Stadt oder in die grosse Stadt Ninive, ruf dort aus, was sich gegen sie vorbringen wird, denn ihre Bosheit steigt bis zu mir rauf. Doch der Jona macht sich auf den Weg, um vor dem Herr nach Tarsis zu flüchten. Ich versuche es nochmal, Matthias, das letzte Mal, und sonst tust du mich, ja, jetzt wäre ich froh, wenn du mich steuerst. Die erste Folie nach dem Fisch. Genau, wir haben da haben wir Jerusalem, das Volk Israel, das da die Heimen ist. Und der Auftrag war, sie sollen nach Ninive gehen, heutigen Mosul. Ich habe das mal auf Google Maps eingegeben. Das sind irgendwie 258 Stunden, wenn alles gelaufen wäre. Es sind knappe 1150 Kilometer. Also ist ganz ein Rechtsreisli, das der Jona da vor sich hat. Ich weiss nicht, ob er denkt, du, das ist mir jetzt anstrengend. Das will ich nicht, kein Bock. Ich weiss nicht, ob man das hier schon sagen konnte. Aber das ist etwa die Ausgangslage, die Distanzen, die sich hier präsentieren. Also in den Osten hätte es gehen sollen. Er hat aber nachher gesagt, nein, ich gehe lieber in den Westen. Und zwar richtig heftig in den Westen. Oh, schon wieder ich. Das ist die zweite Karte, Entschuldigung. die zweite Karte gern. Genau. Da sehen wir, die Dimensionen haben sich geändert. Wir haben Jerusalem immer noch da. Da wäre er jemand angekommen, da ist Mosul. Und er geht wirklich Vollgas in die andere Richtung über. Also nicht nur irgendwie scheuch abgewichen vom Kurs und er landet irgendwo da oben. Nein, er geht wirklich nach Westen. Die Wanderzeit würde sich auch minim erhöhen, etwa das Vierfache davon, Kilometer 5100. Klar, er hat Schiff genommen, wissen Sie. Aber einfach mal zum Dimensionen und die geografischen Verhältnisse setzen oder anschauen, Tarsis liegt da. Bei dieser Mündung, die wir hier haben, Straße von Gibraltar, irgendwo da hinten liegt Tarsis. Dort hat er Wellen. Wenn du mit dem Schiff gehst, habe ich gelesen, hin und retour, hattest du etwa 3 Jahre gehabt, zu der damaligen Zeit. Gut, er hat das als den angenehmeren Weg empfunden, hat da den Weg genommen, hat ihn unter die Füße genommen, respektive unter die Räder genommen, ist in den Hafen gegangen, hat sein Ticket gelöst und ist in die verkehrte Richtung unterwegs gewesen. Schon wieder. Entschuldigung. Ich tue das auf die Seite legen, dass ich mir selber nicht mehr reinpfuschen kann. Genau. Die Assyrer, das waren die Pfinde vom Volk Israel. Ich kann Jonah insofern verstehen, dass er jetzt nicht dorthin gehen will. Solche, die ihnen so böse gesonnen sind, später dann sie auch angreifen, deportieren, die Gefangenschaft nehmen, ihre Städte vernichten, dort hin willst du nicht primär. Und der Jonah hat zu dem Zeitpunkt, wo er den Auftrag bekommen hat, hat er noch nicht gewusst, was er sagen muss. Vielleicht, das ist einfach meine Überlegung, wenn er gewusst hätte, was er sagen muss, also dass er irgendwie das Gericht darf sagen, den Zeigefinger aufheben, hätte er sich vielleicht dazu ermuntern lassen, aber das hat er nicht gewusst. Er hat einfach gewusst, ich muss von Gott her auf das Ninive gehen. Und hat es nicht gemacht. Ist also unterwegs nach Tarsis und dann kommt der Sturm auf. Er schläft. Sie wecken ihn. Sie packen ihn. Und fragen ihn, was ist los? Du bist der Einzige, der noch keine Erklärung abgegeben hat, warum es so ist, wie es ist. Und der Jonah hat nachher gesagt, hat nachher zugegeben, ich bin ein Prophet aus dem Volk Israel, ich bin von Gott davor gelaufen. Ich bin der Grund, warum es einen Sturm gibt. Und sie haben nachher dann schlussendlich ihn über Bord müssen werfen. Sie haben sich eigentlich zuerst noch recht gesträubt dagegen, haben sein Leben wollen erhalten, aber haben gemerkt, nein, der Sturm wird doch immer schlimmer. Sie haben ihn über Bord geworfen und nachher dann ist der Sturm ruhig geworden. Und was ich spannend finde, das heisst, da nachher bereits von den Seeleuten, wohlvermerkt, und das ist auch so eine internationale Truppe, kann ich mir vorstellen. Sie schworen ihm zu dienen. Also dem Herr, wenn sie nachher dienen. Und haben ihm dienen können und gesagt, hey, wenn das wirklich wahr ist, dann bist du der Herr über Sturm und Wellen und dann werden wir dir dienen. Schon eine ganze Schwette an Menschen, die sich da für den Gott von Israel entschieden haben. Und gesagt, mal, du bist unser Gott. Und die haben ganz bestimmt verschiedene andersartige Götter gehabt. Und dann gesagt, der Gott von Israel soll jetzt unser Gott sein. Ja, wie ist es nachher weitergegangen? Wir haben nachher den Fisch, der gekommen ist. Es ist nachher ein grosser Fisch gekommen, der ihn verschluckt hat. Da wird so, ich sage es mal, im Kinderzoo zu Rabbi wird das so romantisch dargestellt, oder? Wir gehen da, ich sage gerne mit dem. Für euch, da oben hat sie dann so ein Wasserloch, gell? Da kommt immer das Wasser raus. Nee, da, genau. Da bin ich auch mit dem Silas und dem Raphael da oben, das ist mega cool. Und ganz kurz vor knapp dann wieder das Gesicht zurückziehen, bevor es dich anspritzt. Meine Frage war, was war es für ein Wal? Ist es ein Wal überhaupt? Wir gehen davon aus, viele gehen doch davon aus, es ist ein Wal. Da haben wir nachher ein bisschen schlau gemacht, es gibt entweder den Pottwal oder den Buckerwal, kommen die Frage. Das sind so die zwei Komponenten, wo man könnte davon ausgehen, dass sie in der Lage sind, so einen Jonah zu verschlucken. Aber so einfach ist es eben doch wieder nicht. Jetzt muss ich schon schauen, welches Willen ist. Genau, der Buckelwal, dann könnte der Jona zwar ins Maul hineinnehmen, weil er Barten hat, also keine Zähne. Er kann ihn aber nicht in den Bauch nehmen, für das ist er zu klein. Und die Speiseröhre ist zu eng, der Durchgang ist zu eng. Und was ich noch spannend gefunden habe bei diesem kurzen Exkurs, wenn er so ein Maul aufmacht, nein, am Tag, stimmt, am Tag isst er etwa 1,5 Tonnen. Ein Nahrungsmittel, also so Krill und Seetang und kleine Fischli. Das ist der Buckelwal. Und der Pottwal, dort hat ein Mensch drin Platz, der hat an 10, hat im Bauch einen Platz. Aber auch das kommt irgendwie nicht gut. Auch dort ist die Speiseröhre schlussendlich der beengende Moment, wo ein Mensch eigentlich nicht durchpasst, obwohl es im Bauch genug Platz hätte. Also ich glaube, wir müssen die Wahl von unserer Liste streichen. Die sind es nicht gewesen. Klar, es sind ein paar tausend Jahre dazwischen, seit das passiert ist. Ich glaube, die Evolution hat das ist dazu tun. Wir wissen nicht, was es für ein Fisch war. In der Bibel steht, es war ein grosser Fisch und er war im Bauch von dem Fisch 3 Tage lang. Dort hat er Zeit gehabt, um darüber nachzudenken, was alles passiert ist. Und er hat dort gebetet, nach einer gewissen Zeit. Das nächste Bild bitte. Dann habe ich das einfach bei mir aufgeschrieben. Er hat dort gebetet. Das können wir im Jona 2 nachlesen, in der Vers 7. Ich sank zu den Wurzeln der Berge hinab und die Tore der Erde waren für mich auf ewig geschlossen. Doch du, Herr, mein Gott, hast mein Leben aus der Grube herausgezogen. Als ich keine Hoffnung mehr hatte, dachte ich an den Herrn. Und mein Gebet drang zu dir und deinen heiligen Tempel durch. Die, die falsche Götter anbeten, verzichten auf deine Gnade. Ich aber werde dir mit Dankliedern opfern und mein Gelübde halten. Denn die Hilfe kommt vom Herrn. Und dann ist nachher der Fisch in die andere Richtung gegangen, wieder zurück. Und hat den Jona ausgespuckt. Und nachher ist dann der Jona wirklich auf das Ninive gegangen. Und hat dort genau die Botschaft dann platziert, wo er musste platzieren. Und das Ninive, das ist richtig gross. Wenn man das Ninive hat durchlaufen wollte, von der einen Seite zur anderen Seite, hast du 3 Tage lang gebraucht. Das war eine Stadt von 120'000 Einwohnern dann zumal. Und der Jona hat eine Tagesreise in die Stadt gemacht. Also der war mehr oder weniger in der Mitte von der Ninive, wo er die Botschaft nachher seine Predigt gehalten hat. Ich fände es auch mal cool, so eine Predigt zu halten. Einfach so ganz kurz, knack, psäck. Und jeder weiss, was nachher zu tun ist. Wir alle wissen nachher, was zu tun ist. Und sie haben es effektiv gewusst. Sie haben sich nachher in Sack gehüllt, in Jütensack. Sie haben Asche auf den Kopf getan. Sie haben gemerkt, hey, was wir machen, geht absolut nicht. Es hat ihnen leid getan. Sie haben sich demütigt vor Gott. Der König hat sich demütigt. Die Kühe haben sich sogar zu Gott bekehrt. Lesen wir effektiv in der Bibel. Das ist jetzt nicht irgendein Hirngespinst von mir. Sie haben auch müssen fasten, was dort dazugehört hat. Ja, und der Jona, er hat angefangen zu täubeln und hat gesagt, ich habe es gewusst, du barmherziger und gnädiger Gott, sogar fremden Völker bist du gnädig. Solche, die nichts von dir wissen wollen, aber wirklich gar nichts, denen bist du gnädig. Kannst du einmal klicken? Da glaubten die Einwohner Ninives an Gott und alle vom Höchsten bis zum Geringsten beschlossen zu fasten und sich in Säcke zu kleiden. Gott erbarmt sich. Und das hat der Jona nicht mögen vertragen. Er hat mit dem Mitleid und dem Entscheid von Gott nicht können umgehen oder nicht gut können umgehen. Er hat sogar wollen sterben in dem Moment. Es ist gescheiter, ich sterbe in dem da im Hier und Jetzt. Und dann kümmert sich Gott und der Jona schenkt ihm eben den Rhinitius-Strauch. Jetzt kannst du noch einmal klicken. Ja, genau, das haben wir auch noch. Wer weiß, vielleicht kehrt Gott um und bereut und bezähmt seine Grimmigation, sodass wir nicht zugrund gehen. Das war die Hoffnung der Einwohner von Ninive. Nochmal eins, bitte. Und wo Gott gesehen hat, dass sie von ihrem schlechten Weg umkehren, hat er es bedauert. sein angedrohtes Unheil und hat sie verschont. Und jetzt, wenn du nochmal einmal klickst, kommt die Rhenitius-Studie. Er ist böse geworden, genau der Jonas, sehr zornig sogar, hat sich beklagt, das habe ich erzählt, jetzt können wir nochmal eins weitergehen. Und dann setzt sich an. Wir haben hier den Jonas, der die Rhenitius-Studie überkommt, der im Schatten spendet, er hat Freude daran, ist ein bisschen außerhalb von Nineveh, schaut, was geht. Nochmal einmal weiter, bitte. Und dann schickt Gott den Tag durch einen Wurm, der anknabbert nach einem sengenden Ostwind. Und am Schluss, nochmal einmal, haben wir hier den Jonas, der keine Studie mehr hat. Und ich denke, er hat auch einen Sonnenbrand gehabt von dieser Hitze. Und er ist nochmal ausgedickt und hat es einfach nicht, er hat es nicht auf die Reihe gebracht. Das Erbarmen von Gott für Menschen, die nicht zum Volk Israel gehören, ist ihm nicht runtergegangen. Und ich habe mir überlegt, wann rege ich mich fürchterlich auf? Oder ab was rege ich mich fürchterlich auf? Wo werde ich richtig verrückt? Vielleicht gerade auch, wenn ich an andere Nationalitäten denke, wenn ich Nachrichten schaue, wenn ich Nachrichten lese. Was ist bei mir? Was ist bei mir ein Trigger? Wo gehen bei mir die Emotionen hoch? Oder was treibt dir Tränen ins Gesicht oder die Weissglut ins Gesicht? Und die Frage dahinter ist nachher dann, ist das berechtigt, der Zorn oder die Weissglut oder die Tränen? Im Ganzen hinein, bei dieser Predigtvorbereitung ist mir der Jonas das erste Mal so als ein widerspenstiger oder ein Querulant vorkommen. Ich habe den Jonas bis jetzt immer eigentlich eine recht schöne Geschichte gefunden mit einem guten Ausgang für Ninivejaner. Aber der Jonas, wenn du von Anfang an weg schaust, auch wie es am Anfang erklärt worden ist, dass der Jonas eine Prophetie dem König Jerobeam gegeben hat und der Amos hat eine andere Prophetie gehabt für die gleiche Situation. Der Jonas sagt, hey ja, Gott ist bei dir und er beschützt dich und gibt dir die verlorenen Länder zurück oder das Gebiet. Und der Amos sagt, nein, wenn du jetzt gehst, das wird ein Schuss in offen, das funktioniert nicht, Gott ist nicht mit dir. Dort hat der Jonas schon eine falsche Prophetie gehabt und er reiht ein Blödsinn am anderen an. Er flüchtet, er geht zwar nachher dann reflektierter und sagt, ich will jetzt alles halten, was du mir auftreibst, ich möchte das tun, was ich von dir erkenne, ich gehe auf Ninive und kaum ist er in Ninive rein, fährt er wieder an. Was tut er, wie wollen wir dem sagen? Täubeln, hässeln, einfach, er kann es irgendwie nicht greifen. Hat das irgendwie schon wieder vergessen. Ich habe das Gefühl, der Jonas ist einer, der vor allem auf sich schaut und die anderen nicht so im Blick haben. Und ich glaube, das ist etwas von dem, wo wir lernen können oder uns können auch herausfordern lassen im Ganzen. Wenn wir gerade daran denken, in dieser Serie, wo wir jetzt starten mit dem, an die anderen, an meinen Nächsten auch zu denken. Und zu wissen und überzeugt sein, Gott hat den auch gern. Gott liebt ihn und auch er darf und soll die gute Nachricht von Gott, von Jesus und dem Heiligen Geist bekommen. Der Jonas hat ja, und da mache ich jetzt nochmal einen Schritt zurück, er hat eine Reflexionszeit von 3 Tagen im Bauch vom Fisch. Er konnte darüber nachdenken, was bis dahin gelaufen ist, er konnte sagen, okay, das ist gut gelaufen, ich glaube, es dort mit dem Ticket habe ich das Falsche verwünscht, respektive also absichtlich gemacht und von dort weg hätte er nachher wieder Buße tun müssen. Er hat es wieder korrigieren müssen. Und ich weiss, wir haben jetzt nicht 3 Tage Zeit, um darüber nachzustudieren, was echt unser Auftrag ist, von Gott her, für jeden Einzelnen von uns. Aber meine Frage ist so ein bisschen, was ist denn der Auftrag, den wir haben? Oder was ist dein Auftrag, den Gott für dich hat? Ich glaube, im Allgemeinen ist es recht klar. Kannst du nochmal eins klicken, bitte? Vom Missionsbefehl her nochmal eins. Vom Missionsbefehl her ist es klar, wir haben den Auftrag, alle Menschen mit der guten Nachricht von Jesus Christus zu erreichen. Ihnen die Botschaft weiterzugeben, sie in ihrer Jüngerschaft auf ihrem Weg zu Gott zu helfen, sie zu begleiten. Und nochmal der Nächste im 1. Petrus 3,15 heisst es auch, wir sollen jederzeit parat sein, für das Evangelium weiterzugeben. Das ist so unser Grundauftrag, den wir als Christen haben. Und meine Frage geht noch eins weiter, wissen gut, was ist dein Auftrag? Und ich möchte uns jetzt nicht nur 3 Tage Zeit geben, aber wir gönnen uns ganz konkret 3 Minuten mit diesen Fragen. Die Frage geht, wo und wie er dich als Nächstes möchte brauchen. Und frage ihn auch, mit welchen Worten, mit welchen Taten, mit welchen Gebet, Finanzen, Zeit etc. So wie der Jonah hat dürfen überlegen, wenn der mir anhören, eine persönliche Zeit von dir und Gott. Während dieser Zeit werden wir auch ein bisschen Instrumentalmusik hören. Du kannst, wenn dir das nicht so kühl ist, darfst du auch einfach dieser Musik ein bisschen nachhören, nachstudieren. Und wir nehmen uns die 3 Minuten Zeit. Gott hat ein Herz für alle Menschen. Egal welches Alter, welche Nationalität, welcher Zivilstand. Egal welche Schuhgröße, Konfektionsgröße, egal welcher Beruf, Kontostand oder sozialer Status. Und das verrückt Schöne bei Gott ist, dass er mit dir und mir all die Menschen mit seiner befreienden Nachricht möchte ich erreichen. Bist du bereit dazu? Ich wünsche dir auf alle Fälle Kraft, ich wünsche dir Mut, Ausdauer, ich wünsche dir Nähe von Gott und Inspiration, um die Punkte, die dir jetzt hier gekommen sind, umzusetzen.